Business. Insights aus der Ludwigsburger Wirtschaft. Präsentiert von der Wirtschaftsförderung Ludwigsburg, der SWLB und Energy.
Nachhaltig von A nach B kommen und die Fahrradwelt voranbringen, davon hat auf jeden Fall Herr Zedler eine Ahnung. Und er ist heute zu Gast bei einer neuen Folge von L Business. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Ja, hallo, vielen Dank.
Wie lange sitzen Sie eigentlich so in der Woche oder am Tag im Sattel?
Ja, wie lange ich im Sattel sitze, kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Ich weiß, ich fahre jeden Tag von Honeck nach Elosheim, also in die Firma und zurück. Und ich fahre auch alles in die Stadt, wenn ich reinfahre. Das heißt, da kommen so ungefähr 3000 Kilometer im Jahr zusammen innerstädtisch. Und ich fahre so hobbymäßig hauptsächlich Rennrad, ein bisschen Mountainbike, so ungefähr noch 5000 plus im Jahr.
Mhm. Haben Sie denn überhaupt ein Auto?
Ja, also selber habe ich eigentlich kein Privatauto in dem Sinne, sondern wir haben zwei Firmenfahrzeuge. Also sind dann so Zweckfahrzeuge, wo ich auch im Fahrzeugpool sind, wo die Mitarbeiter fahren. Aber trotzdem bin ich relativ stolz drauf, dass wir so maximal, also in der ganzen Firma, nur 20.000 Kilometer fahren, inklusive aller Privatkilometer von uns, also von meiner Familie und mir.
Wie viele Fahrräder haben Sie denn dann privat?
Das kommt jetzt darauf an, wie man es zählt. Also nur für mich, was die nicht die Familie ist, ist ein Lastenrad, ist ein Mountainbike, ist ein Rennrad, ist ein Crossrad, ist halt ein Trekkingrad. Wie viele waren es jetzt? 5 oder so? Also 5, die ich regelmäßig nutze.
Vielleicht können Sie sich auch noch mal ein bisschen mehr vorstellen. Sie sind Herr Zedler von der Zedler-Gruppe. Wie sind Sie denn überhaupt zu der Idee des Unternehmens gekommen? Beziehungsweise auch, warum Ludwigsburg?
Ja, also die Geschichte ist relativ einfach. Ich habe im elterlichen Betrieb Kfz gelernt, also Kfz-Mechaniker. Habe aber parallel Abitur gemacht. Das heißt, ich habe keinen Abschluss, aber alles gelernt. Mein Vater ist Meister. Dort jahrelang mit TÜV gearbeitet und so weiter. Und dann habe ich Maschinenbauklasse studiert, Fachrichtung auch Kraftfahrzeugtechnik, und habe aber relativ früh am Anfang vom Studium schon angefangen, Triathlon zu machen. Das war 1985, also schon ein Weilchen her. Und ich bin nach Karlsruhe gekommen, komme ursprünglich von der Alp runter, und in der Alp fährt man auch heute noch, muss ich leider sagen, jeden Meter mit dem Auto. Das heißt, alles, was länger ist wie eine Autolänge, wird auch auf der Alp nach wie vor mit dem Auto gefahren. Mhm. Und da komme ich halt her, und dann bin ich nach Karlsruhe gekommen, was damals schon eine Fahrradstadt war, also 1984 war Karlsruhe schon Fahrradstadt, und dann bin ich auch sofort ab dem ersten Tag an alles Fahrrad gefahren, habe dann Triathlon gemacht. Und wo ich dann quasi ein bisschen Triathlon gemacht habe, wollte man teure Fahrräder haben, und die konnte man sich als Student nicht leisten. Und dann bin ich hergegangen und habe in Ludwigsburg bei Radsport Merz, den es jetzt ein paar Jahre nicht mehr gibt, aber was 35 Jahre lang der Platzhirsch in Ludwigsburg war, gejobbt, weil die viel mit Triathlon gemacht haben. Bin also von Karlsruhe Freitagabend oder Samstagmorgen nach Ludwigsburg gefahren, habe da gejobbt. Ja, und so bin ich nach Ludwigsburg gekommen. Nach dem Studium bin ich dort eingestiegen für 2 Jahre als angestellter Geschäftsführer. Aber habe dann relativ früh festgestellt, dass so Handel nicht mein Ding ist. Und habe ich am 1. April, also kein Witz, ja, am 1. April 1994 habe ich mich selbstständig gemacht als Fahrradsachverständiger. Und damals war die Fahrradbranche noch sehr hemdsärmelig. Es ist wahnsinnig viel kaputt gegangen. Mhm. Und diese kaputt gegangenen Sachen haben mich bewegt. Und deshalb habe ich angefangen, als Fahrradsachverständiger eben diese Schäden zu analysieren für Gerichte, Versicherer und so weiter. Und dass ich jetzt hier sitzen darf heute und so ein Interview kriege, ist eigentlich schon irgendwie sehr spannend und freut mich total, weil als ich auf die IHK nach Stuttgart bin mit meiner Geschäftsidee, war die Antwort: Wer braucht denn das?
Echt? Oho. Da haben Sie auf jeden Fall was gezeigt.
Genau, ja. Und was macht die Firma heute? Also wir analysieren Fahrradschäden wirklich global, also von USA über ganz Europa inklusive Großbritannien bis hin nach Israel analysieren wir Fahrräder, die beschädigt wurden, also nicht nur beim Autounfall, sondern auch irgendwie, wenn Gabeln brechen oder Lenker brechen. Und dann haben wir 2009 beschlossen, etwas, was heute moderne ist, damals schon zu tun. Heute spricht man viel von Disruption. Das heißt, wenn man Geschäftsfelder zerstört, um sie durch ein besseres zu ersetzen, ist heute in aller Munde. Ja, das ist alles, was wir im Einzelhandel in Ludwigsburg erleben. Die Leute kaufen heute im Internet. Keiner geht mehr einen Koffer kaufen, wenn man einen Koffer herstellt oder so irgendwas. Man geht vielleicht noch eine Brezel holen. Aber alles andere wird ja heute überwiegend im Internet gemacht. Und das ist Disruption. Das verändert sich in den Geschäftsfeldern. Wir haben 2009 beschlossen, dass wir nicht mehr so weitermachen wollen. Wir haben gesagt, wir machen das anders. Wir haben zu dem Zeitpunkt schon Bedienungsanleitung geschrieben für Fahrradhersteller. Wir haben damals schon Prüfmaschinen entwickelt, weil wir wussten, dass eben das, was es gibt zu kaufen, nicht die Fahrradschäden produziert, die wir draußen erleben. Und dann haben wir 2009 gesagt, wir machen das nicht mehr im Verkauf, also wir verkaufen nicht mehr diese Maschinen und diese Anleitung, sondern wir verkaufen die Dienstleistung. Und dann haben wir 2010 eben das Zedler-Institut gegründet, und seitdem verkaufen wir fertig gedruckte Bedienungsanleitungen ans Band der Hersteller. oder fertig erstellte Risikobeurteilungen und all dieses ganze technische Dokumentationssachen. Und wir prüfen in Ludwigsburg. Also in unserem Gebäude in Eglersheim draußen, im Industriegebiet Theinhardstraße, da prüfen wir für etwa 150 Fahrrad- und Fahrradkomponentenhersteller auf dem Planeten. Also das sage ich immer so vollmundig, weil wir auch da noch mehr Kunden haben, selbst von in Südamerika, in Nordamerika, Europa, Ozeanien, Asien haben wir Kunden und da prüfen wir die Sachen, bevor sie in Verkehr kommen. Also wir sind für einen großen Teil der global verkauften Fahrräder, für deren Haltbarkeit, auch Nachhaltigkeit und damit Sicherheit zuständig.
Mhm. Und ich habe auch gesehen, Sie haben ja schon ziemlich viele Preise gewonnen mit Ihrem Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, das war eigentlich relativ früh so ein Kick. Also ich komme schon auch aus einer relativ, sag ich mal, ein bisschen nachhaltigen Familie. Damals hat man es noch nicht so genannt, aber es war einfach so. Und als ich meinen Betrieb gegründet habe, da habe ich dann von Anfang an darauf geachtet, einerseits aus Sparsamkeit, ja, und andererseits halt auch, um an der Natur so wenig zu nehmen wie möglich. Mhm. Ich meine, ich habe mir gezielt fürs Fahrrad entschieden. Ich hätte ja auch zum Daimler gehen können oder zum Porsche oder zum Bosch, ja, war ja mit dem Uni-Abschluss, mit einem sehr guten Uni-Abschluss in Karlsruhe, es stehen einem ja die Türen offen normalerweise. Aber ich habe mir fürs Fahrrad entschieden, das war schon gezielt fürs Fahrrad, für die Nachhaltigkeit. Ja, und im Betrieb hat es damit angefangen, dass ich von der Stadt Ludwigsburg für 10 Euro bzw. 15, nee, Euro waren es am Markt, damals meine ersten Schreibtische gekauft habe. Ja, warum neu kaufen, wenn ich gebraucht kaufen kann? Wir haben damals schon angefangen, weil damals hat man noch viel gedruckt, da waren wir noch nicht so digital, man hat alles gedruckt. Wir haben schon immer alle Entwürfe von Gutachten oder Entwürfe von irgendwelchen Protokollen oder Entwürfe von irgendwas auf Papier gedruckt, das schon andere Firmen bedruckt hatten. Also wir haben bei den Nachbarn, die immer alles weggeschmissen haben, die haben immer schön auf weiß gedruckt und weggeschmissen einseitig, haben wir geholt und haben das als unserer quasi Papier benutzt, das eben entsprechend für die Kontrollen war. Also wir haben da schon angefangen, Sachen zu recyceln, also eine echte Kreislaufwirtschaft im Kleinen. Und so ist es dann entstanden und mit der Zeit ist es halt dann wirklich immer tiefer gegangen, ist ins Team reingewachsen, was ganz wichtig ist. Und das macht ja auch richtig Spaß. Und heute kann ich sagen, vielleicht komme ich mal im Gespräch noch dazu, heute rechnet sich das.
Also der erste Schritt in Richtung Nachhaltigkeit hat dann wirklich damit angefangen, Zettel zu holen und die nochmal auf der Rückseite zu bedrucken quasi.
Genau, so ganz klein angefangen, das ist ja das, was man auch heute jedem raten kann, dass man mit kleinen Schritten anfängt, ja, dass man nicht einfach denkt, oh, ich muss jetzt hier morgen klimaneutral sein, ja, das sind 1000 kleine Schritte und eigentlich auch ein paar hundert große Schritte, aber man muss klein anfangen und hat dann die Erfolge und spürt es dann auch sofort.
Ja, was ist denn persönlich Ihre große Motivation hinter dem Unternehmen?
Ja, also das Fahrrad ist ja für mich ein absolut perfektes Produkt. Man kann relativ wenig falsch machen, wenn man Fahrrad fährt. Also es ist gesund, bringt Bewegung, man hat Naturerlebnisse, hat wenig Parkplatz, es hat wenig Emissionen, es macht unfassbar viel Spaß. Ich meine, jeder erinnert sich vielleicht dran und auch die Älteren unter uns, die Kinder oder Enkelchen haben, wissen, was für ein schöner Augenblick das ist, wenn ein Kind erst mal Fahrrad fährt. Das ist einfach unfassbar schön, dieses Gleichgewichtsgefühl. Es ist so ein tolles Produkt, das der Natur so wenig nimmt und so viel Vorteile hat. Und das ist einfach Freude und Nützlichkeit zugleich. Und viele Themen, die wir jetzt insgesamt in der ganzen Welt haben, würden weniger sein, wenn mehr Leute Fahrrad fahren würden. Und das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich das Auto verdammen will. Das wird immer gleich in die furchtbare Ecke gemacht. Nein, wir müssen eine bessere Koexistenz hinkriegen, dass wir die Produkte sinnvoll einnutzen. Das Fahrrad hat einfach ganz viele Vorzüge in ganz vielen Bereichen.
Und wie hat sich denn das Kaufverhalten generell von den Kundinnen und Kunden geändert? Also gerade in Sachen Fahrräder.
Ja, wir sind da auch im ganz großen Umbruch eigentlich. Also, wo ich in die Fahrradwelt bin, ich bin ja über den Sport reingekommen. Damals hat man sich fürs Commuting, wie man modern Deutsch sagt, also innerstädtisch das billigste Fahrrad in der Studentenstadt geholt. Ja, wenn es klaut wird, ist es nicht schlimm, so ungefähr. Also, aber damals in dieser Zeit, sag mal, ist ja ein Fahrrad nur Sport gewesen. Es war Didi Thurau in Ende der 70er, Anfang der 80er war der erste deutsche Radsportheld. Dann kam Jan Ullrich, Ende der 90er Jahre. Und dann ist Sport aber, Fahrradfahren war Sport, ja. Die Leute sind entweder Mountainbike gefahren oder Rennrad gefahren, innerstädtisch ist kaum jemand gefahren. Und dann haben wir die Elektrofahrräder angefangen, witzigerweise in der Schweiz wurde es da so ein bisschen gepusht im Wesentlichen, auch da sind die größten Zuwächse gewesen am Anfang. Und als dann 2011, das ist auch schon wieder wirklich 13 Jahre her, Bosch in den Elektrofahrradmarkt eingestiegen ist, da haben sich dann wirklich das Käuferverhalten maximal geändert. Also seit 2011 beginnt das Fahrrad wirklich einen anderen Stellenwert zu haben. Das heißt, wir haben andere Käufer, die Fahrräder kaufen. Also das Elektrofahrrad ermöglicht wirklich jedem, damit zu fahren. Und das ist auch gut so. Und am Anfang wurde es ein bisschen belächelt, so, ja, die Rentner fahren hier diese Dinger, diese Tiefeinsteiger und furchtbar, furchtbar. Und wenn man sich heute die Sache anguckt, man weiß es kaum, aber ich kann es ja sagen, 90% der Mountainbikes haben heute einen Motor. Mhm. Das heißt, das Käuferverhalten ändert sich komplett. Das heißt, junge Schichten, jüngere Schichten, die sich halt dann leisten können, E-Mountainbike kostet ja auch ein paar Euro, die gehen dann und kaufen sie Elektro-Mountainbikes. Und deshalb hat sich das ganz arg geändert. Und als kleine Zahl, der Fahrradmarkt ist in den vergangenen 10 Jahren vom Wert der Verkäufe vervierfacht. Also alle verkauften Fahrräder haben im Jahr, vor 10 Jahren eben ungefähr 2 Milliarden gekostet und heute kosten sie knapp 8 Milliarden. Also die Leute kaufen andere Fahrräder, bevorzugt elektrisch, und die Leute geben viel mehr Geld aus, haben also Qualitätsbewusstsein. Und an der Technik fällt es nicht, dass nicht noch mehr Fahrrad gefahren wird.
Und gibt es auch einen Trend zum Material? Also hat sich da einiges geändert, auch hinsichtlich Nachhaltigkeit?
Ja, das ist am Anfang. Es gibt viele Bemühungen in dem Thema drin. Also die Nutzung des Fahrrads ist nachhaltig, die Herstellung, sagen wir mal, bedingt. Wir haben einfach eine globale Lieferkette. Die meisten Fahrradteile kommen aus Asien, Vietnam, China, Bangladesch, Taiwan. An diesen Orten werden dann hierher verschifft, werden oft hier zusammengebaut. Also da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, ist einfach so. Aber viele Bemühungen sind jetzt da. Es wird gerade aktuell eine europäische Rahmenproduktion aufgebaut in Portugal. Das heißt, man hat kürzere Wege. Dort wird inzwischen auch schon viel Recycling-Aluminium verwendet. Also da wird schon dran gearbeitet. Oder manche Reifenhersteller, man arbeitet jetzt sehr viel mit Recycling, praktisch Materialien, um seine Schläuche und seine Reifen herzustellen. Also da ist unfassbar viel im Gange, aber es ist ein schwieriger Weg. Also es ist einfach nicht, dass man dann umschaltet und sagt, boah, jetzt habe ich nur noch Recycling-Alu, das ist ein schwieriger Weg. Was schon sehr gut gelungen ist, ist, dass man nicht jetzt als Fahrrad, sondern wenn man es ein bisschen breiter sieht, ein Fahrrad kommt ja irgendwie auch zum Händler. Es kommt zum Beispiel in der Packung. Viele Radhersteller sind so, dass sie Mehrwegverpackung haben, dass also der Spediteur kommt, das Rad auslädt, die Verpackung wieder mitnimmt. Also da ist schon viel unterwegs, dass nicht nur die Nutzung nachhaltig ist, sondern auch der Vertrieb und die ganze Lieferkette.
Und wenn ich mir jetzt ein neues, nachhaltigeres Fahrrad kaufen wollen würde, auf was sollte man denn dann achten? Also gibt es vielleicht irgendwie ein Siegel, wo mir sagt, dieses Fahrrad ist nachhaltiger produziert worden?
Ja, nee, also da ist die Branche nicht so stark. Im Moment traut es sich auch nicht, weil wir haben eine unfassbar sympathische Branche. Wir haben eine Branche, die sich auch gegenseitig hilft und unterstützt und füreinander da ist. Und deshalb will jetzt keiner sagen, hey, ich bapp da jetzt einen Bapper drauf und mach damit die anderen schlecht. Also ich denke, man kann sich schon ein bisschen angucken, wenn man sich für ein Fahrrad entscheidet, wie ist der Hersteller aufgestellt, weil auf den Webseiten findet man ja die Informationen dann. Aber so direkt geht's nicht. Aber ich denke, der wichtigste Punkt ist Reparierbarkeit. Also kaufen im Fachhandel, mit dem man auch einen Zugang zu Reparaturen, Reparaturmöglichkeiten hat. Ja. Da wäre ein Rad für 300 Euro im Internet bestellt, das ist einfach nach kurzer Zeit nicht mehr funktionstüchtig und dann ist das Umweltverschmutzung, Punkt. Und auch ein Elektrofahrrad für 1000 Euro oder für 1200 Euro aus dem Internet, ja, das klingt gut, ja, das fährt auch am Anfang, aber es wird sehr schnell nicht mehr funktionieren. Und das kann kein Händler reparieren, weil es keine Ersatzteile gibt. Also Nachhaltigkeit ist ein echt weiter Begriff. Es geht nicht nur, habe ich Recycling-Alu oder ist mein Reifen aus recyceltem Gummi gemacht, sonst geht auch darum, was kann ich machen, und eine lange Nutzbarkeit steht im Vordergrund. Und wir haben gerade in Ludwigsburg ja unglaublich viele und engagierte Händler, und ich kann nur sagen, wer ein nachhaltiges Fahrrad will, der geht zum Händler, der eine gute Werkstatt angeschlossen hat, und dann kann er das Rad lange nutzen und dann kriegt er auch gute Ersatzteile und dann ist es auch sehr nachhaltig.
Ja. Wir hatten es ja auch vorhin davon, dieses Freiheitsgefühl, das man hat, wenn man Fahrrad fährt. Das wird ja schon oft auch eingeschränkt, sage ich mal, in der Stadt. Wie würde denn eine perfekte Fahrradstadt für Sie aussehen?
Also Ludwigsburg hat schon ganz viel Tolles. Also ich fahre ja wirklich viel Rad hier. Und wir können ja alle hier in wenigen Metern oder 100 Metern runter an Neckar, wo man wirklich stundenlang ohne Autoverkehr Fahrrad fahren kann. Das können nicht viele Städte sagen. Das ist schon mal was Ludwigsburg auf jeden Fall hat. Man kann in fast alle Richtungen wirklich toll Fahrrad fahren, sei es der Stromberg oder irgendwo. In der Stadt ist es natürlich so, das ist eine Herausforderung. Die meisten Städte sind halt in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren ausschließlich fürs Auto gebaut worden. Und dann ist es nicht so einfach. Und wir haben halt, die Tendenz, dass die Autos immer größer werden, immer dicker werden. Und das macht es nicht gut. Also eine ideale Fahrradstadt ist natürlich flach. Ne? Das ist der Grund, warum schon die Studienstadt von mir Karlsruhe eine Fahrradstadt war, genauso wie Freiburg, Mannheim und ähnliche Heidelbergs, die Flächenstädte, die auch flach sind, die haben es einfacher. Die haben erstens mal Fläche und zweimal sind sie eben. Die Ebene zählt jetzt nicht mehr mit dem Elektrofahrrad, weil jetzt kann ich bergauf, macht's der Motor. Das heißt, ich habe schon mal auch in Ludwigsburg gute Voraussetzungen. Und was wir halt brauchen, sind viele verschiedene Dinge, die ineinander greifen. Man weiß aus Untersuchungen, dass sich fast die Hälfte der Leute in Deutschland beim Fahrradfahren unsicher fühlt durch den Autoverkehr. Man weiß, dass fast die Hälfte der Fahrradfahrer immer Angst davon hat, dass das Fahrrad entwendet wird. Mhm. Also ich habe jetzt hier gerade zum Glück vor dem Studio einen Laternenmasten gefunden, wo ich mein Fahrrad angeschlossen habe. Aber es passiert auch schon öfters, dass man in Ludwigsburg in die Stadt fährt und sein Fahrrad nicht gut abstellen kann.
Ja.
Und viele Leute, die jetzt sagen, ich kaufe mir ein richtig gutes, nachhaltiges Fahrrad von einem guten Hersteller, ein Elektrofahrrad, geben 4.500 Euro davon aus, die würden es nie am Bahnhof stehen. Also dieses Intermodalität, die wir für die Zukunft brauchen, du wechselst zwischen Verkehrsmitteln, entweder läufst du irgendwo hin und nutzt dann einen Bus oder fährst mit dem Fahrrad zum Bahnhof und fährst weiter, da sind wir ganz schlecht. Wir haben ein tolles Fahrradparkhaus im Westen vom Bahnhof, das ist immer voll und wir haben quasi keine Abstellmöglichkeiten zur eigentlichen Stadt hin, Richtung Stadtmitte. Und das sind so viele Sachen. Wir brauchen also Verkehrswege, wo einiges gemacht wird. Wir brauchen also Trennung zwischen Radfahrern und Autofahrern, damit die Radfahrer sich sicher fühlen. Wir brauchen aber auch Abstellanlagen, wo die Fahrräder gut stehen. Und da ist noch überall Luft nach oben. Und es hängt halt an der Akzeptanz vom Einzelhandel und es hängt an der Akzeptanz von den Bürgern. Ein ganz schwieriger Prozess. Ich freue mich, dass Ludwigsburg vom Weg ist. Aber ich kann auch sagen, aus eigener Anschauung, in anderen Städten ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Und ich kann aber trotzdem nur die städtischen, die Politiker und die Stadtverwaltung ermutigen, da mehr Gas zu geben. Weil die Angst des Einzelhandels, und das kann ich jetzt als Geschäftsmann ja selber voller Überzeugung sagen, weil ich muss ja auch 35 Gehälter jeden Monat bezahlen. Die Angst des Einzelhandels, dass die niedergehen, wenn keine Autos mehr kommen, ist völlig unbegründet. Es gibt ganz viele Städte, die deutlich weiter sind. Zum Beispiel Wien, also jetzt muss ich nicht in Kopenhagen, Amsterdam denken, sondern wenn man zum Beispiel an Wien denkt, die haben ihre Prachtstraße, also praktisch die Kö von Düsseldorf oder die, wie heißt es in München, die Maximilianstraße, wie sie heißt, von München.
Maximilianstraße,
genau, haben die das Parallel, das Pendant dazu in Wien, haben die autofrei gemacht, nur noch Fußgänger, nur noch Fahrradfahrer. Die Umsätze sind komplett konstant geblieben. Es gab überhaupt keinen Impact. Man muss nicht fürchten, dass niemand mich mehr kommt und eine Uhr kauft oder irgendwas. Aber die Lebensqualität ist hochgegangen. Und Ludwigsburg hat es doch selber vorgemacht. Als ich nach Ludwigsburg gekommen bin, war der Marktplatz, der jetzt hier Luftlinie ein paar Meter weg ist, war Autoparkplatz. Mhm. Ja, da stand ein Kassenhäuschen vorne beim Eis Olivier. Jetzt habe ich Reklame gemacht. Also bei einem Eislieferanten des Vertrauens und da stand ein Kassenhäuschen und man hat dann bezahlt und hat sein Auto auf den Parkplatz gestellt. Und wenn man heute denkt, wenn man sich das kann man sich gar nicht vorstellen.
Nee, das kann man sich echt
wie viel tausend Leute das am schönen Wochenende nutzen, dass selbst Stuttgarter rauskommen, in Ludwigsburg flanieren. Ja. Und ich denke, die Chancen sollte man erkennen und nicht Angst haben, dass eine Wilhelmstraße nach Autos fahren, verstehe ich überhaupt nicht. Ist unfassbar. Und ich kann nur alle Einzelhändler und Gewerbetreibende sagen, guckt auch mal in andere Städte und guckt mal nach San Francisco. Niemand würde glauben, dass San Francisco inzwischen eine Fahrradstadt ist, weil wir kennen es noch aus den Filmen, mit den steilen Bergen. Trotzdem, die machen einfach von ihren Straßen eine Spur grün und dann fahren nur noch Fahrräder und die Städte leben wunderbar.
Also es ist auf jeden Fall möglich, Ludwigsburg zur autofreien bzw. autofreiem Zentrum zu machen.
Ja, es muss angepasst sein. Also das heißt ja nicht, dass dann niemand mehr fahren darf. Ich meine, ein Krankenwagen muss fahren, die Ärzte müssen zugänglich sein. Das ist ja alles machbar. Aber ich will nur die Angst sagen, dass wenn man das Auto, sagen wir, ein bisschen rausnimmt, wird die Stadt nicht zugrunde gehen. Sie wird eher an Lebensqualität gewinnen. Wir müssen andere Modelle denken. Also wenn ich, jetzt bin ich wieder böse, aber dafür kennt man mich ja in Ludwigsburg teils auch. Wenn ich das relativ neue Parkhaus angucke, hier auch unterhalb vom Marstall, das hat 2 Stockwerke. Und da frage ich mich, warum? Warum hat es nicht 6 Stockwerke? Warum hat es nicht obendrauf Photovoltaik, dass die Elektroautos geladen werden? Und wieso können da die Leute nicht zentrumsnah, Marstallzentrumnah, richtig gut parken und dann die paar Meter zu Fuß auf den Marktplatz laufen. Also ich denke, da werden auch aktuell noch Chancen vertan, wo wir die Stadt lebenswerter machen. Es geht gar nicht ums Fahrrad. Klar, ich bin jetzt Fahrradnerd und lebe das und verdiene auch mit meinen Mitarbeitern ordentliches Geld dran. Aber es geht um die lebenswerte Stadt und um die Gesundheit der Menschen.
Ja, es geht ja auch um Lärm oder generell.
Genau, Lärm, Abgase, Feinstaub. Es sind ganz, ganz viele Dinge, die da besser werden. Und das haben die Städte vorgemacht. Lärm macht krank, das weiß jeder. Und Bewegungsarmut, jeder Grundschullehrer, jeder Sportverein kann ein Lied davon singen, dass die Bewegungsarmut der Leute, jeder Arzt kann Geschichten erzählen. Es wäre einfach schön, wenn sich mehr Leute bewegen, dann würde auch die Gesellschaft etwas gesünder sein.
Ja. Was halten Sie denn generell von Fahrradsharing oder Fahrradsharing-Plattformen auch? Haben Sie sowas schon mal genutzt? Also wahrscheinlich nicht, wenn man so viele Bikes hat, aber generell.
Also natürlich nutze ich sowas, klar. Das ist total super. Ich finde, das wirklich eine klasse Sache. Ich finde allerdings, dass halt da noch viel Luft nach oben ist. Und vor allen Dingen an der Bevölkerung, wenn ich gucke, die meisten Sharing-Räder, die ich sehe ich am Boden liegen, zertrampelt und kaputt gemacht. Und das finde ich dann irgendwie unangemessen, genauso wie die Scooter. Die finde ich jetzt wieder nicht ganz so gut, die Scooter, weil die noch schlechter sind. Also die werden ja noch schlechter behandelt.
Da stolpert man ja quasi drüber.
Genau, und das finde ich einfach an schlimm. Wir müssen auch an die Leute im Rollstuhl denken, wir müssen an Kinderwagen denken, wir müssen auch an Leute mit Sehbehinderung denken. Also im Grunde eine ganz tolle Sache. Immer, denke ich, auch stationsbasiert. Wir haben ja jetzt schon einige Stationen, zum Beispiel in der S-Bahn-Favoritpark und so weiter. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass wir unten, wo die Schiffe unten in Hohenegg, also am Neckar anlegen, dass man da Sharing-Stationen hat, dass die Leute den Weg auf den Marktplatz vom Schiff ausfahren. Also ich denke, da kann man schon viel machen. Und im Grunde ist es gut, weil sonst haben wir viel zu viele Fahrräder, wenn ihr sein Privatfahrrad nutzt und wenn man einfach im Bahnhof ankommt, sich schön ein Sharing-Bike nimmt, ist das eine echt lässige Sache.
Ja, das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Aber wir sprechen ja schon viel darüber, wie die Zukunft aussehen könnte, auch hier in Ludwigsburg. Wie sieht denn das Fahrrad für Sie in ein paar Jahren aus?
Ja, das Fahrrad wird viel vielfältiger. Also wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, da sahen sie eigentlich relativ alle gleich aus und heute haben wir ganz viele verschiedene Arten. Ich denke, heute findet auch jeder das Fahrrad mit seinem, sagen wir modern deutsch, Style. Ja, also es gibt auch sowohl das mechanische Fahrrad in allen Ausprägungen, als auch das elektrische Fahrrad in allen Ausprägungen. Ich denke, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich denke, es wird auch dahingehend vielfältiger werden. Wir werden noch viel mehr Falträder sehen, also die ihr Rad dann zusammenfalten und es mit ins Büro und am Schreibtisch stellen, das wird mit Sicherheit noch zunehmen. Da kann man es auch im Zug schön mitnehmen. Die Lastenräder werden zunehmen, die ganz toll sind. Also ich bin ziemlich lang immer an der Waldorfschule, Waldorf-Kindergarten vorbeigefahren auf meinem Weg von Hohenegg nach Eglersheim. Mache ich nicht mehr, ist viel zu gefährlich. Aber ich wenn da gerade Schulabholzeit ist und dann hunderte Eltern mit ihren Autos kommen, also dass da noch kein Kind totgefahren ist, wundert mich, muss ich ehrlich sagen, bei dem, wie es dazugeht. Und das würde sich total entspannen, wenn da viel mehr Leute mit dem Lastenrad ihre Kinder abholen wollen würden. Ich kann ja mein Kind hinfahren, den Anhänger stehen lassen, ich fahre mit meinem Fahrrad ins Büro, ich komme dann später wieder, koppel wieder an und nehme mein Kind mit dem Anhänger mit. Also da kann man so viele tolle Sachen machen. Und das ist allemal auch alles viel günstiger wie ein zweiter oder Drittwagen.
Das ist alles womöglich basierend auf Zeit. Also die Leute müssen es einfach nahegelegt bekommen und irgendwie braucht es so ein bisschen einen Anschubser, habe ich das Gefühl. Weil zum Beispiel die Lastenräder, die sind ja schon da. Es gibt ja schon auch Sharing-Angebote, zum Beispiel auch im Rems-Murr-Kreis, dieses Lara2Go, damit gerade sowas wie die Elterntaxis ein bisschen zurückgehen und man sein Kind lieber mit einem Lastenrad abholt. Aber ich habe so das Gefühl, es nehmen einfach zu wenig Menschen an.
Ja, diese Barriere oder diese Hemmschwelle ist da, das ist leider so. Ich denke, wir brauchen einfach noch viel mehr Veranstaltungen, wo man die Leute dafür begeistert. Weil wenn man es mal, wie der Schwabe sagt, verschmeckt hat, also wenn man es dann wirklich mal gesehen hat, wie günstig oder wie gut es alles ist und es ist so einfach. Also ich denke, wir haben vorher über Verkehrsplanung geredet, über Straßen, über Parkhäuser, über das ganze Thema. Das muss einfach Schritt für Schritt ineinander greifen. Wenn sich Leute unsicher fühlen, dann werden sie es nicht machen. Und wie gesagt, die Stadtplaner und auch die Leute hier vor Ort, auch die städtischen Dienste müssen auch ein bisschen nachdenken. Wir haben halt einfach schon auch Radwege, wo du gar nicht fahren kannst, weil da mittendrin irgendwelche Sachen stehen, irgendwelche Poller, irgendwelche Geschichten. Mhm. Und dann kannst du mit dem Lastenrad oder Anhänger gar nicht fahren, es sei denn, du bist ein virtuoser Zweiradartist. Also da ist noch viel Luft nach oben. Und einfach mal ausprobieren. Ich finde, jetzt kommt er demnächst wieder, wie jetzt mit dem Rad zur Arbeit oder so irgendwas. Stadtradeln, AOK Rad zur Arbeit, war es früher Stadtradeln. Und ich denke, jeder sollte es mal einfach mal probieren. Das ist wie eine Diät, dass man irgendwie jetzt in dieser Fastenzeit fastet. Mhm. So kann man ja auch mal Autofasten probieren, gerade wenn die schöne Zeit ist und versucht, mit dem Rad zu fahren. Ja, wenn man irgendwie, also sich in der Stadtmitte wohnt oder irgendwie in Eglosheim arbeitet, warum mit dem Auto? Das geht mit dem Fahrrad auch. Und ich denke, das ist wie wenn man mit Sport anfängt. Die ersten paar Mal tut's weh und ist hart und man hat kein gutes Gefühl. Aber wenn es man dann in den modernen Deutsch Flow kommt, wenn man sich dann gewöhnt hat, dann ist es total einfach. Und irgendwann, wenn man es nicht mehr machen kann, fällt's einem.
Ja. Und haben Sie eine Idee, das Radfahren generell schmackhafter zu machen? Also wie man auch vielleicht die Jüngeren dazu bekommt, öfter Rad zu fahren?
Also auch da wieder ganz viele Facetten. Ich denke, das Rad zur Arbeit ist eine ganz tolle Sache. Es ist nicht so, dass im Zedler-Institut nur Fahrradnerds arbeiten. Wo die ins Büro gekommen sind oder angestellt wurden, haben die mit dem Fahrrad nichts am Hut gehabt. Und die fahren alle inzwischen begeistert Fahrrad. Und was haben wir gemacht? Wir haben einfach Duschen im Haus. Wir haben Spinde im Haus. Wir haben sichere Fahrradabstellplätze. Das heißt, wir haben ja glücklicherweise in Baden-Württemberg auch eine Verordnung, dass wenn du ein Gebäude baust und du musst ja Parkplätze vorhalten für deine Mitarbeiter und das kann jeder, der hier bisschen betriebswirtschaftlich orientiert ist, mal selber ausrechnen, was kostet ein Autostellplatz. Das ist richtig teuer, gerade im Großraum Stuttgart. Ein Autostellplatz kostet Geld und ich kann in einem Bürogebäude, in einem Wirtschaftsgebäude, ich kann einen Autostellplatz mit 4 Fahrradparkplätzen ablösen. Mhm. Das heißt, wir haben einfach ein richtiges Fahrradparkhaus gebaut und gerade wenn es um Begeisterung geht, wenn jetzt einer sich auch mal ein 7.000 Euro Fahrrad kauft oder man kann es ja heute auch leasen, der Arbeitgeber kann ja Leasing anbieten.
Jobbikes heißt das, oder?
Ja, so Jobrad ist der Gründer, das ist der sogenannte Erfinder. Mhm. Die haben immer noch einen relevanten Marktanteil. Es gibt aber inzwischen 30 Leasinggesellschaften in Deutschland, aber Jobrad ist so der griffige Begriff. Ist inzwischen eine ganz große Sache, dass Arbeitgeber eben dieses Bike Leasing ermitteln können, Gehaltsumwandlung, also Bruttogehalt wird in Fahrrad umgewandelt, ganz flapsig gesagt. Mhm. Man hat Steuervorteil auf beiden Seiten. Wenn man die Sachen nach vorne holt und es aktiv macht mit einem schönen Fahrradparkpost, wo ich auch ein 5.000 Euro Fahrrad reinstellen kann, ohne dass es abends weg ist, wenn ich die Duschen habe, dann fangen die Leute automatisch an, Fahrrad zu fahren, weil es einfach geschickter ist, praktischer ist, wie Auto zu fahren.
Und nochmal so in Richtung Zukunft geblickt, also wenn wir jetzt alle Möglichkeiten hätten, wie würde denn das perfekte Fahrrad für Sie aussehen?
Also das ideale Fahrrad wird es nicht geben. Was ich mir erwünsche und hoffe und wo es noch die Entwicklung in der Fahrradbranche Luft hat, ist, dass die städtischen Fahrräder, also für die städtische Nutzung, für das Commuting, modern Deutsch, dass die einfach noch ein bisschen höhere Lebensdauer haben. Die städtischen Elektrofahrräder, die können noch ein bisschen haltbarer werden. Also nicht von dem, dass der Gabel bricht oder der Lenker. Das machen wir schon, dass das nicht passiert. Keine Sorgen, da sind wir dabei. Sondern dass einfach die Verschleißteile länger halten. Also Reifen sind schon ganz toll. Also Reifen halten inzwischen schon echt lang und sind sehr pannensicher. Aber Bremsen und Ketten und so weiter, der ist noch zu sportaffin. Da gucken die Hersteller noch ein bisschen zu viel aufs Gewicht und zu wenig auf die Lebensdauer. Also wie gesagt, das ideale Fahrrad gibt's nicht. Aber es gibt viel Auswahl. Und ich denke deshalb nochmal ein Plädoyer für den ortsansässigen Fachhandel. Ausprobieren, Probefahren. Wenn man sich aktuell einen Bosch-Motor kauft, den neuesten, dann weiß Bosch, wo man ist. Also nicht nur Apple oder Android oder wie sie alle heißen, nicht nur der Handybetreiber weiß, wo man gerade steht, sondern auch der Fahrradmotorhersteller weiß, wo man gerade steht.
Also eingebautes GPS?
Ja, quasi, genau. Und man ist ständig verknüpft und die wissen, wo man ist, die wissen, wie viel man fährt, die wissen, wie schnell man fährt und so weiter. Also da passiert schon noch viel. Man kann aber auch natürlich auch gucken, wo fährt der Kumpel gerade spazieren und kann sich mit dem dann virtuell messen.
Ja, das ist cool.
Da gibt es ganz viele, viele Möglichkeiten.
Jetzt gibt es ja Ihr Unternehmen schon über 30 Jahre. Was sind denn Ihre Wünsche für die nächsten 30 Jahre?
Dass mein Team praktisch die Aufgaben weiterführt, die ich angefangen habe. Also ich habe jetzt nicht vor, morgen in Ruhestand zu gehen. Dafür mache ich das viel zu gern und dafür ist es ein Fahrrad viel zu tolles Produkt. Trotzdem ist die Nachfolgeregelung natürlich das große Thema. Dafür ist einfach, muss weitergehen und wir müssen uns erweitern, zeitnah Flächen finden. Und wir hatten schon gehabt von Lastenrädern. Das hat uns, bin ich ehrlich, in meiner Vorhersehung haben wir das Gebäude nicht für Lastenräder geplant. Das heißt, wir haben bis davor Fahrräder geplant, die vielleicht 1,20 Meter lang sind oder irgendwas im Radstand, und jetzt sind die halt mal 2,10 Meter. Müssen wir einfach jetzt ein Lastenradlabor raustrennen aus dem Normallabor, weil uns einfach der Platz ausgeht. Und deshalb ist das für die nächsten 30 Jahre, dass also es weitergeht, dass wir die Flächen finden, um es am Standort entwickeln zu können. Und dass die Branche, die globale Branche uns weiter das Vertrauen schenkt, dass wir das machen können, weil es einfach unfassbar viel Spaß macht in der Branche. Ja, und das ist die nächste Wunsch für 30 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Und dass sich dann auch junge Menschen für Ludwigsburg und für uns Betrieb entscheiden. Und deshalb für die nächsten 30 Jahre hoffe ich mir, dass Ludwigsburg attraktiv bleibt, noch attraktiver wird, also noch ein bisschen das Auto rausmacht, dass es einfach eine coole Stadt wird für junge Leute. Wir haben die Hochschulen, wir haben die Filmakademie. Wenn du mit dem Auto keinen Parkplatz findest, fährst du weiter.
Ja.
Und das machen andere Städte auch vor und andere Dörfer machen das vor. Und auch ganze Regionen leben inzwischen vom Fahrradtourismus. Und Ludwigsburg ist ja auch eine Tourismusstadt. Ich finde einfach, es hat unfassbar viel zu bieten.
Ja, und vor allem die Schlösser,
genau, Parks. Das ganze Thema, und das ist ja alles auch für Fahrrad super, wenn du mit dem Fahrrad, sag mal, du landest irgendwo an auf dem Parkplatz irgendwo und du hast ein Fahrrad und kannst mit dem Fahrrad rumfahren, dann hast du Ludwigsburg, die Kernstadt, du kannst ins Moripö runter, du kannst auf den Hohen Asberg im Biergarten noch ein Bier trinken oder was essen, und das kannst du zu Fuß oder mit dem Auto eigentlich nicht erleben, und deshalb müssen diese Achsen, denke ich mal, ausgebaut werden. Und ich möchte einfach zum Schluss nochmal sagen, dass es keine Angst vorm Fahrrad. Das Fahrrad ist kein Wohlstandsverhinderer, es ist eher ein Wohlstandsförderer. Und ich denke, eine Stadt, die sich jetzt einfach für einen guten Mobilitätsmix stark macht, wird auch eine starke Stadt bleiben mit einer lebhaften Innenstadt. Und dann muss man weniger Angst haben vor dem Aussterben der Innenstädte.
Wäre es denn dann auch sinnvoll, zum Beispiel Infoveranstaltungen mehr zu machen innerhalb der Bürgerschaft, um einfach die Angst zu nehmen von Lastenrädern oder generell umzusteigen von Auto zu Rad?
Ja, ich denke schon, dass man da Veranstaltungen machen sollte und kann. Da gibt's auch gute Beispiele. Wir haben ja diesen Einkaufssonntag, oder haben wir gerade ein paar im Jahr, damit Kastanienbeutelfest, genau, weiß Gott, was alles und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da vielleicht mal größer denken muss und dann auch wirklich die Innenstadt wirklich komplett autofrei macht und so Sachen, und dann will ich dann auch viel mehr Fahrradmöglichkeiten anbieten, vielleicht solche Sachen auch nutzt und dann vielleicht auch dann mit Aktionen dann an den Parkplätzen die Fahrer aufstellt, dass die Leute mobil sind. Ich denke, da kann man sich schon eine Strategie machen, die ein bisschen über den Tellerrand rausguckt. Muss man alles übrigens nicht selber erfinden, wird an anderer Stelle schon vorgemacht.
Einfach abschauen.
Einfach mal gucken und das mal besser nutzen. Und ich glaube, so Veranstaltungen sind einfach auch wichtig.
Es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, wie man hört. Und man sollte keine Angst haben, mehr Rad zuzulassen, und vor allem wird es ja auch die Wirtschaft eher fördern, wie ich rausgehört habe.
Genau, es gibt kein Beispiel, wo mehr Radverkehr die Wirtschaft beeinträchtigt hat.
Es war ein schönes Schlusswort.
Ja, vielen Dank.
Dann vielen Dank, dass Sie da waren.
Gerne, hat mir viel Spaß gemacht.
Uns auch.
Ich glaube, wir haben eine große Reise hinter uns. Ich habe vieles sagen dürfen, worüber ich mich sehr freue und auch bedanke, was mich umtreibt, was mein Team umtreibt.
Dankeschön.
Dank. Vielen Dank, schönen Tag noch.
R-Business, Insights aus der Ludwigsburger Wirtschaft. Präsentiert von der Wirtschaftsförderung Ludwigsburg, der SWLB und Energy.